Hallo, lieber Zuhörer, hier ist wieder die Mika, diesmal mit der 6. Folge und die heißt Wut im Bauch. Erstmal nochmal die Fakten. Mit den Fakten ist es so eine Sache, es handelt sich ja hier wirklich um mich persönlich, um mich und mein Selbst. Deshalb kann ich leider auch Fakten nicht emotionslos erzählen. Aber ich fange mal an. Prinzipiell ist zu sagen, dass ich seit über 10 Jahren mit verschiedenen, unterschiedlichsten, ja, wie soll man sagen, Symptomen zu kämpfen habe. Mal waren sie heftiger, mal waren sie weniger intensiv. Diese Symptome waren so, dass man zum Beispiel mich zum Rheumatologen geschickt hat, wo nichts rausgekommen ist dabei. Diese Symptome waren so, dass man mich ins MRT geschickt hatte, vom Kopf zum Beispiel. Ja, also es war wirklich von Gliederschmerzen über Muskelschmerzen, über das Kurzatmigkeit, extreme Gewichtszunahme. Ich habe innerhalb der letzten 4 Jahre, würde ich sagen, habe ich fast 16 Kilo zugenommen, was mich auch sehr, sehr, sehr beeinträchtigt hat. Psychisch vor allen Dingen. Dann leide ich schon seit meiner Jugendzeit an Migräne. Die war teilweise so schlimm, dass ich ja einfach komplett ausgefallen bin. Und zwar, da war das Schlimmste für mich, dass es von einer Minute auf die andere passiert ist und meinen Beruf stark beeinträchtigt hat. Also du kannst dir vorstellen, ich war mitten im Seminar und bekomme plötzlich so starke Sehstörungen, dass ich sofort einstellen muss. Ich hatte immer total liebe Teilnehmer, die auch immer Verständnis dafür aufgebracht hatten. Aber für mich selber war das so eine Schmach. Und natürlich habe ich dann versucht, die Stunden immer wieder nachzuholen, was mich dann natürlich wieder mehr in Stress gebracht hat. Ja, also diese Migräne, die hat mich schon wirklich sehr schwer beeinträchtigt. Von der Psyche eben her auch. Ja, dann kamen so Dinge dazu, dass ich zeitweise mein Knie nicht mehr abknicken konnte. Was weiß ich, 1-2 Wochen. Plötzlich, so wie es gekommen war, war es dann auch wieder verschwunden. Ich war dann natürlich beim MRT für Knie. Dann kam es auf der anderen Seite. Dann hatte ich es plötzlich am Handgelenk, an der Schulter. Immer wieder auch Schmerzen in der Brust. Da bin ich dann zum Gynäkologen natürlich gegangen. Ich muss zugeben, ich habe mir keine Mammographie machen lassen, aber ich bin jedes Mal zum Gynäkologen und der hat dann Ultraschall gemacht und ich war erst vor 10 Wochen dort wieder. Da habe ich dann keinen Ultraschall, weil man muss ja alles auch immer selber zahlen und ich dachte mir, okay, das ist ja eigentlich auch erst gemacht worden und dann habe ich eben nur abtasten lassen und war alles bestens in Ordnung. Ja, während der ganzen Zeit habe ich mich betreuen lassen von meinem Bruder, der Internist ist und noch dazu ein sehr guter, wie viele Patienten mir bestätigt haben. Ich bin selber ja Arzthelferin gewesen, viele Jahre lang, habe auch bei meinem Bruder in der Praxis gearbeitet und da bekommt man das natürlich mit. Und aus dem Grund, zum einen, weil die Patienten bestätigt haben, dass er ein guter Arzt ist und zum anderen natürlich, weil er mein Bruder ist. Beziehungsweise war. Diesen kleinen Unterschied, den gibt es für mich inzwischen, weil diesen Herr Doktor gibt es für mich nicht mehr. Er hat mich die ganze Zeit betreut, ja, hat dann auch Ultraschall gemacht von der Schilddrüse, weil als Internist hat er ja die Gerätschaft dazu. Er hat dann auch Ultraschall gemacht von den Nieren. Beide Male hat er kalte Knoten gefunden. Beide Male hat er gesagt, ja, da macht man jetzt nichts, außer wait and watch. Er hat auch eine Magenspiegelung bei mir gemacht, weil er ja auch spiegeln kann. Da kam nichts raus dabei. Ja, und er hat mir ganz brav immer meine Migränetabletten aufgeschrieben, hat mich dann auch eingestuft als irgendwo psychisch labil irgendwie, weil dann hat er auch angefangen, mir Antidepressiva zu verschreiben. Und weil ich meinem Bruder halt vertraut habe, habe ich das auch ausprobiert. Und ich war tatsächlich depressiv. Ich war bis vor meiner Diagnose tatsächlich so, dass ich auch suizidgefährdet war. Warum? Einfach dem geschuldet, dass mein Zustand immer schlechter wurde. Keiner mich ernst genommen hat. Ich selber schon an mir gezweifelt habe und für mich so schlimm war. nicht mehr leistungsfähig zu sein und immer auf Verständnis zu hoffen von den Teilnehmern, von der Familie. Wir waren im Januar diesen Jahres noch in Costa Rica und da ging es mir wirklich, ich würde mal sagen, den halben Urlaub beschissen, so salopp gesagt. Und ich habe mich geschämt dafür. Ich glaube, sagen zu können, dass selbst meine Familie mir nicht geglaubt hat oder zumindest sich nicht hat vorstellen können, wie schlecht ich beieinander bin. Und das Ganze hat mich natürlich psychisch sehr, sehr nach unten gezogen. Aber ich habe diese Antidepressiva ausprobiert und es hat einfach überhaupt gar nichts gebracht. Wirklich gar nichts. Und dann habe ich nach 8 Wochen das dann auch sein lassen. Man musste es ja einschleichen. Oder war es sogar ein Vierteljahr? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber ja auch nicht wichtig. Fakt ist, dass vor 5 Jahren mein Bruder aufgrund der vielen Termine, die ich dann immer gemacht habe bei ihm, wenn es mir halt wieder mal so richtig beschissen ging, hat er dann halt Blut untersucht und das dann auch ein bisschen genauer. Und dabei kam dann raus, dass eben ein Eiweißwert extrem hoch ist. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, du pass auf, da ist ein Wert, der schlägt schon deutlich aus der Reihe, aber auch hier macht man gar nichts außer Wait and Watch. Der Herr Doktor hat mir nicht gesagt, dass daraus was Bösartiges, ein Plasmazytom entstehen kann. Und dieser sogenannte Bruderdoktor hat mir auch nicht gesagt, in welchem zeitlichen Tonus ich kommen soll. Ja, und Fakt ist, dass ich halt immer dann kam, wenn es mir scheiße ging, weil, ja, wait and watch. Was soll ich machen? Außer beobachten und warten. Jetzt weiß ich inzwischen, mein Onkologe hat mir das gesagt, dass dieses Plasmozytom, also mein Knochenkrebs, schon spätestens vor 2 Jahren hätte behandelt werden sollen. Trotzdem sind die Prognosen bei mir gut. Das freut mich auch. Da bin ich schon sehr froh drüber. Obwohl ich eine Infiltration von 61% habe, ist es so, ich mache jetzt diese Therapie, die aus ganz hochdosiertem Cortison und Antikörpern besteht. Man fährt da dann den Körper auch von den Immunstärken ganz, ganz weit runter. Und dann bekommt man das. Und ich, wie gesagt, ich bekomme die Therapie jetzt zum 6. Mal. Und sie schlägt sehr gut an. Es ist allerdings schon so, dass ich teilweise jetzt schon merke, dass ich Tage habe, wo ich absolut an meine Grenzen stoße. Klar, du kannst dir vorstellen, ich hatte ja vorher schon nicht viel Kraft. Es war ja genau das Problem, diese wahnsinnige Erschöpftheit. Und man hat es auch bei Top Doc gesehen. Ich bin ja kaum die Rampe hochgekommen und kaum mehr aus dem Becken raus. Und es war alles dem geschuldet, was ich jetzt weiß, aber damals eben noch nicht. Die Tatsache, dass mein Bruder nie zu mir gesagt hat, also ich bin ja dann immer wieder zu ihm und habe gesagt, du, mir geht's so schlecht. Und er hat es nicht für nötig gehalten, diesem Wert dann doch mal auf den Grund zu gehen. Und eine Verkettung vieler positiver Ereignisse hat dann dazu geführt, dass meine Hautärztin zu mir gesagt hat, nein, Frau Köppelhaug, Sie machen jetzt nicht mehr Wait and Watch, Sie gehen jetzt zu einem Onkologen. Sie hat mir dann auch gleich eine Adresse in die Hand gedrückt. Ich bin dann allerdings nicht bei dem gelandet, bei dem Onkologen, sondern am gleichen Tag, wie ich meinem Sohn das erzählt habe, weil er mich gedrängt hat, weil er wissen wollte, was ist denn jetzt rausgekommen. Ich wollte es ihm eigentlich gar nicht erst erzählen, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Habe es ihm dann erzählt und dann hat er zu mir gesagt, du Mama, stell dir vor, ich habe gestern eine Wohnung an einen Onkologen verkauft. Und mein Sohn ist Immobilienfachwirt oder Immobilienmakler, wie immer man auch dazu sagen mag. Auf jeden Fall beherrscht er seinen Job sehr gut und er geht darin auf und das finde ich ist immer das Wichtigste. Ja, aber allein die Tatsache, dass da jetzt jemand war, wo ich Vitamin B habe, das war super. Und noch dazu ist es ein sehr guter Onkologe, der ein Macher ist. Ja, der einfach sagt, so und wir machen das jetzt. Und der hatte innerhalb von 5 Tagen das Ergebnis. Und das hätte mein Bruder auch schon 2 Jahre vorher machen können. Nämlich, was hat der gemacht? Der ist diesem Wert weiter auf den Grund gegangen. Der hat schon auch zu mir gesagt gehabt, ja, das muss jetzt nichts bedeuten, aber mit all ihren Beschwerden gehen wir der Sache jetzt tiefer auf den Grund. Und wie gesagt, dann hat er noch eine Entnahme vom Rückenmark gemacht, weil in dem Blut man dann schon gesehen hat, oh weia, oh weia. Und diese Entnahme vom Knochenmark, die hat es dann letztendlich bestätigt. Und das Ganze, keine ganze Woche oder keine 8 Tage hat es gedauert, dann hat mein Onkologe aus dem Urlaub heraus die Therapie für mich gestartet. Und da sage ich, der Onkologe, der ist ein Begleiterengel für mich. Der ist schulmedizinisch top und er geht die Probleme an, obgleich mir auch manche Menschlichkeit oft fehlt, aber das erzähle ich dir später. Aber es ist halt so, man kann sich die Menschen ja auch nicht malen. Und die Eigenschaften, die er mitbringt, die sind für mich so wichtig. Und ich bin so, so, so dankbar für ihn, dass er sich meiner Sache angenommen hat. Zu meinem Bruder möchte ich dir noch kurz erzählen, dass ich ihm eine Nachricht geschickt habe über WhatsApp, weil mein Bruder immer sehr schwer zu erreichen ist. Darum habe ich ihm per WhatsApp geschrieben. Ich habe jetzt eine Diagnose. Ich habe ein Plasmazytom mit 61-prozentiger Infiltration. Die Antwort, die von ihm kam, war: Befinde mich aktuell im Ausland, melde mich bei dir, wenn ich wieder zurück bin. Okay. Sagt natürlich auch was aus, weil ich traue mich zu behaupten, dass man auch aus Ungarn hätte anrufen können, aber gut. Dann hat er mich angerufen, als er eine Woche später dann wieder zurück war und hat sich das von mir alles erzählen lassen, wie das so ist. Hat mir dann zum Vorwurf gemacht, dass ich ein sehr schlechter Patient immer war. Er behauptet es deshalb, weil ich eben halt nicht in regelmäßigen Abständen gekommen bin, sondern immer dann, wenn es mir mies ging. Und er hat mir vorgeworfen, dass ich ja seit einem Jahr bei seinem Nachfolger bin, weil mein Bruder ist in Rente gegangen. Und da ist mein Bruder sehr, sehr, sehr eitel und sehr schnell zu beleidigen. Offensichtlich habe ich ihn damit beleidigt, das wollte ich gar nicht, sondern mir war es wichtig, dass der Nachfolger von ihm informiert ist über das, was da jahrelang bei mir schon abgeht. Und das hat er mir dann vorgehalten. Okay, alles gut. Ja, man muss ja auch selber sagen, ja, der andere hat es halt so empfunden und dann ist es auch so. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, habe gesagt, Richard, pass auf, ich will dir gar nicht jetzt vorwerfen, dass du schuld bist daran. Ich sag nur, du warst bei mir schon nachlässig. Und wenn man es wirklich mal richtig aussprechen will, dann würde ich sagen, grob fahrlässig. Ich glaube, das ist gar nicht übertrieben. Gut, aber ich habe zu ihm gesagt, lass uns da einen Strich ziehen. Es bringt ja nichts, in der Vergangenheit zu wühlen. Ich möchte jetzt nach vorne schauen. Ich möchte gucken, dass ich wieder gesund werde. Und habe ihn dann sogar noch gebeten, ob er vielleicht ja auch immer mal wieder ein Auge auf die Werte wirft, die ich ihm dann zukommen lassen werde. Ja, und so sind wir verblieben. Dann kam nichts mehr vom Herrn Doktor, also von meinem Bruder. Und er hat sich nicht einmal erkundigt, wie geht's dir? Wie bist du drauf? Wie verträgst du die Therapie? Er wohnt ungefähr 45 Kilometer von mir und fährt einen teuren Sportwagen. Das heißt, ihm macht Autofahren Spaß. Was wäre es gewesen, wenn er sich in sein Auto gesetzt hätte und mich besucht hätte? Also, ich kann nur sagen, wenn es andersrum gewesen wäre und so Fehler passieren, aber diesen Fehler einzusehen und dann auch das Beste draus zu machen, finde ich, wäre das Mindeste gewesen. Aber gut, es kam nichts von ihm. Hat mich traurig gemacht und hat mich dann auch zum Schweigen gebracht. Ich habe ihm dann einmal noch Werte geschickt. Auf diese Werte hat er dann reagiert. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie hoch dein IGA ist und so, aber auch nicht jetzt emotional oder als Bruder. Aber gut, so ist er halt. Er ist ein eitler Fatzki, das wusste ich schon immer. Ja, und mei, das ist halt die Eigenschaft, die man ihm tatsächlich zuschreiben kann. Aber auch hier war noch nicht der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, den Richard gibt's für mich nicht mehr. Ich sage jetzt immer Richard, weil ich habe noch einen zweiten Bruder, der Thomas heißt. Und den gibt's für mich nach wie vor, aber den Richard eben nicht mehr. So, dann kam meine Mama zum Frühstück und erzählt mir, dass sie sich mit dem Richard unterhalten hat. Und der Richard zu ihr gesagt hat, ich bin selber schuld, ich hätte regelmäßig kommen müssen. Und das war für mich wirklich, als hätte man mir einen Säbel reingerammt und den umgedreht und noch nachgetreten. Also er hat mir eigentlich damit schon ein Messer reingerammt, indem er sich einfach nicht für mich interessiert hat, diesem Wert nicht nachgegangen ist. Und ich ja wusste, dass er im Prinzip ein guter Arzt ist. Das hat es für mich nicht besser, sondern schlimmer gemacht, weil ich bin immerhin auch noch seine Schwester. Gut, ich bin 15 Jahre jünger wie er und wir hatten nie so das Verhältnis Schwesterchen und Brüderchen. Trotzdem, wir kommen aus einer Familie. Ich habe ihm vertraut, als Bruder und aber auch als Arzt. Und dass er mir noch weniger Aufmerksamkeit wie seinen normalen Patienten geschenkt hat und es ihm einfach jetzt auch so gleichgültig war, das hat mir schon den Säbel reingerammt. Aber jetzt noch so eine Aussage an meine Mutter hin. Jetzt kann man sagen, naja, das war jetzt über Dritte, aber ich bin der Sache natürlich schon noch nachgegangen. Fakt ist allerdings, dass ich mit meinem Bruder gebrochen habe. Ich habe ihm geschrieben, es gibt ihn für mich nicht mehr und ich bitte ihn, sich auch nicht mehr bei mir zu melden. Es kam dann noch eine getippte WhatsApp, die ich nicht gelesen habe, wo ich nur geantwortet habe, was genau er nicht versteht an meiner Aussage, dass ich keinen Kontakt mehr möchte, weil ich ihm nicht mehr die Möglichkeit geben wollte, jetzt nochmal nachzutreten. Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, was mich das Kraft kostet. Kraft und Energie und ja, einfach dieses Kreiseln meiner Gedanken die ganze Zeit um einen aus der Familie, der mir so wehgetan hat, das kann ich jetzt nicht brauchen. Natürlich habe ich es trotzdem. Aber über das, dass ich versuche, auf Abstand zu gehen und die Sache abzuschließen, kann ich es zumindest ganz allmählich eindämmen. Und das wollte ich und das war mir wichtig. Jetzt erzähle ich dir wieder ein bisschen mehr von den Fakten. Das war ja jetzt schon ziemlich emotional, aber das ganze Podcast ist emotional. Ich kehre da wirklich ganz viel von mir nach außen. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in meinem Dialekt schwätze. Ich komme aus Bayern und ich fühle mich wohl, wenn ich bayerisch reden kann. Und ich möchte, dass es so authentisch ist, wie ich auch bin. Und das ist der Grund für meinen Dialekt und für das, dass ich teilweise einfach so schwätze, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Ja, also die Fakten, die da nicht so emotional sind, die sind dann das, dass also Anfang Mai die Diagnose Knochenkrebs kam. Ich da wirklich auch gesagt habe, gut, mein Motto war immer, just do it. Und das ändere ich auch jetzt nicht. Im Gegenteil, jetzt wird dieses Never give up nochmal viel, viel intensiver und wichtiger für mich. Und ich habe dann auch mich sofort, ohne weiter nachzufragen, auf diese auf diese Therapie eingelassen. Ich habe zu meinem Onkologen gesagt, ich will keine Prognose. Sowas wie die Moni, sowas brauche ich nicht. Die Moni, der sie eben vor 2,5 Jahren gesagt haben, sie hat noch 3 bis 4 Monate zu leben. Auf so einen Scheiß kann ich verzichten. Und das ist es auch, was ich jedem Arzt sofort sage, wenn ich das Zimmer betrete. Also Anfang Mai die Diagnose Knochenkrebs. Und dann war es so, dass ich aufgrund meiner Kurzatmigkeit dann mich mein Onkologe zu einem Notfall-CT geschickt hat von der Lunge. Er hatte Angst, dass ich Lungenembolie habe. Und wie er halt so ist, erklärt ja wirklich alles immer sofort, hat er mich dann von der Therapie weg gleich noch am gleichen Tag zu einem CT geschickt. Und dieses CT hat ergeben, dass mit der Lunge alles okay ist, aber dieses CT ergab einen Zufallsbefund, nämlich zwei Knoten. Ich nenne den Knoten A unter der Achsel und ich nenne den Knoten B an der Brust. So, super, klasse. Okay, musste ich natürlich auch erstmal verdauen. Gute Nachricht, dieser Knoten B ist sehr klein. Schlechte Nachricht, der Knoten A ist schon recht groß. Ja, dann begannen natürlich wieder Untersuchungen, unter anderem als erstes mal eine Biopsie von Knoten B. Hier habe ich auch wieder ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht mit den Ärzten, die dann die Untersuchungen geleitet haben. Da war eine Gynäkologin, die war schon nett und ich denke auch mal kompetent. Aber ich frage mich schon, bereits bei dieser Entnahme habe ich zu ihr gesagt, wie ist es? Muss nicht der Knoten A auch gleich biopsiert werden? Nein, 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 muss nicht, weil die stehen auf jeden Fall in Verbindung miteinander. Naja, gut, dann glaubt man halt den Ärzten, ja, weil letztendlich klammert man sich ja an etwas. Genau, die hat dann eben nur den Knoten B biopsiert. Und da kam dann Anfang Juli das Ergebnis, sehr, sehr aggressiv. Also ein Mammakarzinom, das triple negativ ist. Ich habe da nicht weiter geforscht, weil ich will solche Dinge gar nicht wissen, was triple negativ ist. Fakt ist, sie haben mir gesagt, sehr aggressiv. Ja, und der Knoten in der Lymphe, der ist schon doppelt so groß, als ein Lymphknoten sein dürfte, nämlich statt einem Zentimeter 2 Zentimeter. Auch an dieser Nachricht musste ich natürlich erstmal knabbern. Das Ganze irgendwie verdauen, das Ganze irgendwie verarbeiten. Ganz viel Kraft haben mir dabei die Menschen gegeben, die mir immer wieder so liebe, süße Päckchen schicken, immer wieder fantastische Nachrichten. Meine Familie, die mir, also meine wirkliche Familie, damit meine ich meinen Mann und meine zwei Jungs, die mir gezeigt haben, sie gehen jeden Weg mit mir und sie sind immer für mich da. Ja, und das gibt einem Halt und natürlich eben meine Tiere. Dann war dieses wunderschöne Erlebnis, dass ich den kleinen Eddie, mein zweites Minischweinchen, bekommen habe. Zwischendurch aber wieder so ein Tiefschlag, weil irgend so eine feige, ja, wie soll ich sagen, so ein feiger Mensch, der einfach nur neidisch ist, dann gemeint hat, er müsste mir das Veterinäramt noch auf den Hals hetzen. Dann aber wieder die gute Nachricht, dass die vom Veterinäramt gesagt haben, sie haben noch nie ein Schweinchen gesehen, dem es so gut geht. Ich konnte dann auch denen schon sagen, gut, es gibt jetzt dann auch gleich wieder Nachwuchs, weil das war tatsächlich das einzige Kriterium, das ich nicht erfüllt hatte. Ich hatte mir da aber eine Sondergenehmigung geholt. Also, aber jetzt konnte ich sagen, okay, da kommt auch noch ein kleiner Bub dazu. Und die waren, wie gesagt, hochzufrieden. Und so war das halt ständig so ein Wechselbad der Gefühle. Und was mich an dem Onkologen immer schon ein bisschen gestört hat, ist, natürlich, ich habe zu ihm gesagt, ich will keine Prognosen und auch jetzt nichts über den Verlauf oder das will ich nicht, aber er hat mir halt auch nie gesagt, wie schaut denn eigentlich die Therapie fürs Plasmo aus? Und ich habe es einfach getan. Und jetzt war aber so dieser Punkt, da ich jetzt ja wusste, da sind noch mal zwei Baustellen, dass ich gesagt habe, nein, nein, ich brauche jetzt hier Info. Und daraufhin hat dann auch mein Onkologe einen Termin bei einem Gynäkologen ausgemacht. Hier auch wieder dieses wahnsinnige Glück, ein Mann, der sehr, sehr kompetent ist in meinen Augen, ein Mann, der aber auch super menschlich ist. Auch bei ihm ist es so, dass er sich mit Zuhören nicht so leicht tut. Aber ich glaube irgendwo inzwischen auch, dass die Mediziner tatsächlich darauf geschult werden, so Zweifel und Dinge gar nicht an sich ranzulassen, beziehungsweise bei ihren Patienten nicht zuzulassen. Aber ich hatte und habe natürlich ganz viele Zweifel und ganz viele Fragen und war dann bei ihm, also bei dem Gynäkologen. Und meine Einstellung war immer die, dass ich gesagt habe, Therapie, ja, ich merke ja, was ich tragen kann, aber nie Chemo. Und jetzt habe ich so den Eindruck, dass mir das Leben oftmals zeigen möchte, dass man eigentlich nie, nie sagen sollte. Weil dieser Gynäkologe hat mir das dann tatsächlich so ausführlich und so menschlich erklärt, dass ich dann doch bereit war zu sagen, okay, ich denke, ich möchte mich, weil ich sage ja nicht mehr, ich muss. Ich möchte mich darauf einlassen. Aber auch hier war es so, und da komme ich jetzt wieder an den Punkt, ich habe dir erzählt von der anderen Gynäkologin, die die Biopsie am Knoten B vorgenommen hat. Und mein Onkologe hatte sich eben kurz geschlossen mit diesem Gynäkologen jetzt. Und was war seine Frage an mich? Sind Sie tapfer? Sage ich, ja, ich bin schon tapfer. Dann hat er gesagt, dann machen wir jetzt sofort eine Biopsie vom Knoten A, weil das unabdingbar ist. Ja, aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, die Ärztin hat zu mir gesagt, nee, 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 nee. Und hier steht jetzt ein Mann, der sagt, ja, ganz wichtig. Gut, wir haben dann die Biopsie, also er hat die Biopsie dann an mir gemacht und hat dann auch soweit alles sofort in die Wege geleitet mit nochmal einer Blutentnahme, die ganz, ganz intensiv ist und eben mit dem, dass er die Biopsie, also diese Gewebsentnahme ans Labor geschickt hat und hat zu mir gesagt, am Dienstag soll ich mich melden wegen dem Ergebnis. Jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, dass es jetzt natürlich auch nochmal gerattert hat, richtig gerattert und ja, viele Gedanken, viele schlaflose Nächte, viel inneres Aufgewühltsein, viel Weinen, viele, viele Tränen. Aber ich glaube, das ist normal und es gehört dazu. Weil ich aber immer noch jetzt Fragen hatte zu dem, wie soll das denn ablaufen? Soll dann die Chemo gleichzeitig stattfinden mit der Therapie für mein Plasma? Oder wie ist es angedacht? Habe ich für den Dienstag drauf, also der Besuch beim Gynäkologen war, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Donnerstag oder Freitag, ist ja auch nicht so wichtig. Aber aufgrund dessen, dass ich eben so aufgewühlt war, habe ich mich beim Onkologen gemeldet und es ist schon wirklich fantastisch. Er gibt da eine Handynummer von sich raus, wo man jederzeit, wenn es einem schlecht geht, sich melden kann und ja, einfach wo er quasi so gut wie Tag und Nacht für seine Patienten erreichbar ist. Ich finde, das ist ja schon was Ungewöhnliches und was etwas, was man unbedingt zu schätzen wissen sollte. Und das tue ich auch. Also habe ich mich irgendwann in aller Herrgottsfrüh hingesetzt, weil ich immer mit mir abwäge. Ich kämpfe immer mit mir selber. Natürlich weiß ich, dass ich nicht untergehen darf. Aber ich bin einfach auch so erzogen, dass ich nicht lästig sein möchte. Und ich weiß, wenn man lästig ist für jemand, dann ist er auch nicht mehr bereit, das entsprechend gut für einen zu managen. Also ich denke da an meine Kunden. Ich habe da schon ganz, ganz viel Geduld. Aber natürlich gibt es auch bei mir den Punkt, wo ich sage, wenn mir dann einer blöd kommt oder wenn ich einfach merke, das, was ich ihm sage, kommt nicht bei ihm an und er triggert mich immer wieder und wieder, dann ist schon mal der Punkt, wo ich dann auch deutlich werde. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich dann, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, hingesetzt, habe mir ein paar Zeilen aufgeschrieben und habe ihm geschrieben, dass mich das alles so bewegt. Und ich so gerne am Dienstag, wenn ich wieder zur Therapie komme, auch einen Gesprächstermin bei ihm haben möchte. Worauf er sofort wieder geantwortet hat, in aller Herrgottsfrüh, klar machen wir am Dienstag. Ja. Und dieser Dienstag, der war das jetzt, was, ja, wie soll ich sagen, was bei mir emotional nochmal ganz, ganz viel ausgelöst hat. Ich bin zur Therapie marschiert, habe meine Infusion bekommen und mittags saß ich im Sprechzimmer zusammen mit meinem Mann und ging da rein und habe zu ihm gesagt, ich möchte gern mit ihm auch besprechen, wie das denn ist mit der Reihenfolge, weil ich mir Gedanken gemacht habe zu dem, dass ich sage, ich spüre ja jetzt schon ganz deutlich, dass mich diese Therapie für das Plasmo schon ganz schön an meine Grenzen bringt. Das wäre anders, wenn man früher reagiert hätte. Aber über das, dass da 2 Jahre verstrichen sind, die mir eh schon so viel Kraft geraubt haben, habe ich einfach nicht mehr viel Kraft. Und ich überlege halt immer, es ist mein Körper, es ist meine Psyche und ich weiß, dass die Psyche ganz wichtig ist und eine unglaublich große Rolle spielt. Und das ist das, was ich sage, was die Schulmediziner, ich würde mal sagen, zu 99% außer Acht lassen. Also die allermeisten auf jeden Fall. Ja, und dann hatte ich gerade mal angefangen mit meinem Satz und dann kam diese Meldung, die für mich wie ein Schlag ins Gesicht war. Frau Köbbelhaug, das haben nicht Sie zu bestimmen, das bestimmen wir Ärzte. Okay, dachte ich mir. Und wäre das nicht ein Mann gewesen, der mir so viel schon geholfen hat? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Wahrscheinlich aufgestanden und gegangen. Bin ich nicht. Ich habe ihm weiter zugehört. Er notiert dann immer alles und malt das auf. Hat mir dann so ein Schema aufgemalt und hat zu mir gesagt, nein, es werden nicht beide Therapien gleichzeitig gemacht, sondern das ist die Chemo, die dann gestartet wird, sobald das Plasmo es zulässt. Und dieses Schema sieht so aus: ein Vierteljahr lang wöchentlich Chemo und ein Vierteljahr lang alle 3 Wochen Chemo. Genau, also ein halbes Jahr. Im Laufe dieses Gespräches hat er dann kurz vor Schluss nochmal etwas gesagt, weil ich dann nochmal angesetzt habe und gesagt habe, ich mache mir halt große Sorgen, ob ich das auch pack. Und dann kam noch die zweite Meldung. Sie haben eh keine Wahl. Ja. Auch das war wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich immer sage, man hat sehr wohl auch eine andere Wahl. Immer. Immer. Und es ist mein Körper. Es ist meine Psyche. Und es bin ich, ein Mensch, der kein Schema ist. Und all das spielt in meinen Augen zusammen. Ich habe mich zweimal dazu hinreißen lassen, auf das, was die Ärzte sagen, zu vertrauen. Das war, als ich meinem Bruder so blind vertraut habe, und das zweite Mal war mit der Impfung, mit der Corona-Impfung. Da hat mir mein Onkologe schon lang gesagt, dass das ein großer Fehler war. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ja, aber überall haben sie gesagt, man kommt quasi gar nicht drum rum, und ich muss zugeben, letztendlich die Entscheidung dazu, es doch zu tun, war das, dass ich meine Hundeschule weiterführen wollte, dass ich auch ins Ausland weiter fahren wollte, dass ich auch mal in ein Restaurant gehen wollte. Und all das hat mich dazu gebracht, da so eine Fehlentscheidung zu treffen. Ich finde immer, jeder macht Fehler. Aber das Wichtigste finde ich, dass man Fehler erkennt. Und wenn man sie erkennt, dass man daraus lernt. Und es hat mir gelehrt, dass ich eben nicht mehr alles macht, was man mir vorkaut. Ich bin so erzogen worden. Da komme ich später noch dazu. Also unsere Mutter hat uns zu Ja-Sagern erzogen. Darf man ihr auch nicht verübeln. Sie ist in der Hitlerzeit aufgewachsen, hat selber immer gelernt zu kuschen. Sowohl eben während der Kriegszeit als auch dann unter ihrem ersten Mann, der sie immer an kurzer Leine hielt und gar nichts anders zugelassen hat. Aber Hier bin ich jetzt wieder der Meinung, meine Mutter ist seit 35 Jahren getrennt von meinem Vater, der auch schon gar nicht mehr lebt. Und die Hitlerzeit ist lang vorbei. Und ich sage immer, wenn man gesund ist und frei, das sind die zwei Dinge, die wichtig sind. Wenn man in einem Land lebt mit Krieg, wenn man eingeschränkt wird aufgrund seines Glaubens, wenn man die Freiheit nicht hat, dann verändert es alles. Und eben, wenn man die Gesundheit nicht hat. Meine Mutter hat beides. Sie ist gesund und sie ist frei und hat sich aber dahingehend überhaupt nicht entwickelt. Das erzähle ich dir an anderer Stelle noch. Jetzt möchte ich dir erzählen von der Reaktion, die das Ganze in mir ausgelöst hat und von den Emotionen. Ich bin heimgegangen, ich habe geheult wie ein Schlosshund, auch weil er mir zum ersten Mal so richtig deutlich gemacht hat, wie aggressiv dieser Knoten B ist. Und aber in erster Linie, dass man mit mir so umspringt. Dass man überhaupt nicht realisiert, da sitzt ein Mensch. Dass man die Psyche vollkommen ignoriert. Ja, und dass man mir einfach kein Ohr geschenkt hat. Zu keiner Zeit. Er hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Jetzt bin ich eh ein Mensch, der sehr emotional ist und ja, der auch alles ziemlich tief an sich ranlässt. Und diesen Dienstag, den habe ich hauptsächlich mit Weinen und mit Wut im Bauch verbracht. So richtig Wut. Wut, Wut, Wut. Durch das Weinen hat sich vieles dann ein bisschen gelegt. Durch das Zuschauen vom Eddie, wie ich ihn langsam klickern kann, wie er zutraulicher wird. Alle meine Tiere geben mir so viel Kraft. Aber es ist jeden Tag immer wieder so ein bisschen hochgekocht. Die Moni war viel an meiner Seite. Und auch andere Menschen, die mir sehr nahe stehen, wie mein Mann. Und der eine Sohn ist gerade im Urlaub, aber der andere ist da und hat sich, beide haben sich jeden Tag nach mir erkundigt, haben immer teilgenommen an dem, was ich gerade durchlebe. Und es hat mir schon wieder Kraft gegeben. Aber wie gesagt, trotzdem hat es mich immer wieder enorm emotional aufgewühlt und beschäftigt. Ich habe angefangen, über meinen Plan B nachzudenken. Woraufhin ganz viele Zweifel von meinen Söhnen kamen. Plan B, ja, es gibt ja auch was anderes wie Schulmedizin. Und ja, es gibt viele Scharlatane. Und ja, man darf vielleicht auch nicht sich da einfach blindlings auf was stürzen. Ganz bestimmt nicht. Aber es gibt auch diese Möglichkeit. Und da habe ich jetzt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich auch zusätzlich nochmal um ein Gespräch gebeten bei meinem Gynäkologen. Der hat auch wiederum sofort mir einen Gesprächstermin gegeben. Es stand ja auch das Ergebnis von der Biopsie noch aus. Also bin ich zu ihm. Und er hat mir besser zugehört, keine Frage. Aber auch er hat versucht, meine Zweifel an der Therapie immer im Keim zu ersticken. Aber was er mir jetzt wieder gesagt hat, und da sieht man wieder, wie sich die Ärzte dann doch innerhalb kürzester Zeit widersprechen. Also der Onkologe und der Gynäkologe hatten Tumorkonferenz und haben sich halt auch über meinen Fall unterhalten. Und der Gynäkologe hat dann gesagt, nein, die Therapie wird gleichzeitig erfolgen. Weil das natürlich in meinem Kopf auch gerattert hat. Ein halbes Jahr pausieren mit der Therapie gegen Knochenkrebs, die schon gut anschlägt, das ist die freudige Nachricht. Es hatten sich innerhalb von kürzester Zeit die Werte wirklich ganz deutlich verbessert und ich kann diese Therapie auch tragen, wie ich gemerkt habe. Aber da, ich meine, ich kann auch eins und eins zusammenzählen. Ein halbes Jahr Chemo. Ja, also zweimal ein Vierteljahr macht ein halbes Jahr. Und ich weiß, dass man nach einer Chemo nicht einfach mit der nächsten Therapie wieder beginnen kann, weil der Körper kaputt ist. Weil der Körper mit so viel Gift bombardiert wird, dass er erstmal sich regenerieren muss. Und jetzt hat es wieder angefangen zu rattern. Okay, also gleichzeitig. Ja, was denn jetzt? Auf jeden Fall doch wieder anders, als der Onkologe noch am Dienstag zu mir gesagt hat, jetzt war es Freitag. Stand jetzt, ich will jetzt auch zum Ende kommen, weil ich glaube auch, dieses Zuhören ist anstrengend, weil das ja alles so viele Abfolgen sind. Klar, du kannst schon längst ausgestiegen sein, wenn es dir zu anstrengend ist, aber es macht keinen Sinn, immer zu viel auf einmal, bin ich der Meinung. Und deshalb, also Stand heute ist der, dass ich sag, ich habe ganz liebe Menschen an meiner Seite, die mir wirklich auch zeigen, dass es andere Wege gibt. Ich weiß jetzt noch nicht, welcher mein Weg sein wird. Aber ich weiß, dass ich nicht wie ein Lemming einfach machen werde, was die Schulmediziner mir vorknallen. Das werde ich definitiv nicht tun. Wie gesagt, ich bin kein Schema. Ich bin ich selbst und ich muss meinen Weg finden. Und das werde ich tun und ich bedanke mich an der Stelle noch bei all denjenigen. Ich will bitte keine Prognose, ich will keine Geschichten von irgendjemand, der es nicht geschafft hat. Was, das möchte ich noch zum Abschluss schnell erklären. Ich habe irgendwo mal erwähnt, dass ich keine Samariter möchte. Mit Samariter meine ich die, die dann zum Beispiel sagen, oh, du tust mir so leid und immer trifft's die Netten und warum denn ausgerechnet du? Oder auch mein Mann war am Anfang so hilflos. Er ist hinter mir hergetrottet und wie kann ich dir helfen? Und hat ein trauriges Gesicht gemacht. Das sind für mich Samariter und die, es ist ganz lieb gemeint, keine Frage. Ich weiß auch, dass man teilweise, gerade wenn man einen gewissen Abstand hat zu demjenigen, sich auch gar nicht traut, was anderes zu sagen. Aber ich habe viele, die mich an der Hand nehmen und die mich auf andere Wege aufmerksam machen. Und ich brauche Macher. Zum Glück hat mein Mann, nachdem ich ihm das erklärt habe, und das habe ich ihm sehr deutlich erklärt, da bin ich dann oftmals nicht sehr feinfühlig, aber es war mir wichtig und ich habe mich danach auch bei ihm entschuldigt, weil ich eben nicht so feinfühlig bin. Aber er hat es verstanden und jetzt ist er ein Macher. Und ich habe Freunde, die sind Macher. Ich habe Freunde, die sagen, du brauchst du Geld. Ja, das ist eine Freundin, die ist ein Macher. Ich habe Freunde, die mir sagen, guck mal, da gibt es eine tolle andere Therapie. Ich habe wirklich ganz treue Begleiterengel, so nenne ich die, die für mich so wertvoll sind, aktuell in dieser schweren Zeit. Die sind natürlich für mich auch danach noch wertvoll, aber momentan bin ich so dankbar dafür. Und all diese Macher und all denen, die mir Päckchen schicken, ich habe einen riesen Blumenstrauß bekommen vom Team Top Dog Germany. Das ist so lieb. Weil man sieht, mein Gott, die kennen mich ja persönlich jetzt nicht wirklich gut, aber sie denken an mich und das gibt mir Kraft, das gibt mir Auftrieb. Und das war zum Abschluss noch das, was ich erklären wollte, was für mich Samariter sind oder einfach Begleiterengel. Das ist für mich so der Unterschied. Wobei ich auch die Samariter natürlich zu denen sage, ja, lieb, dass du an mich denkst, keine Frage. In diesem Sinne. Lassen wir es für heute so stehen. Ich weiß schon das Thema meines nächsten Podcasts, weil es gibt so viel zu berichten. Aber es muss auch immer passen. Und hätte ich jetzt letzte Woche das schon gesprochen und online gestellt, dann hätte ich noch viel mehr geweint und es wäre noch viel emotionaler gewesen. Und so war es jetzt gut, dass ich noch ein bisschen das Ganze sacken lassen konnte und ja. Also, ich kann immer nicht genau sagen, wann die nächste Folge kommt, aber ich freue mich mega, wenn du wieder mit dabei bist. An der Stelle, vielen Dank dir fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, die ja das Wichtigste ist im Leben überhaupt, und dann hoffentlich bis bald. Tschüss!